The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 24. Mai.
Ich möchte nicht weiter auf der Straße sitzen. Ich habe jedes Mal super dolle Angst. Aber das ist das mildeste Mittel, was mir gerade einfällt. Denn wir haben nur noch ganz wenige Jahre. 2, 3, 4 Jahre. Die Regierung muss jetzt endlich handeln.
Aber die Regierung handelt nicht im Sinne der Klimaaktivisten der letzten Generation. Im Gegenteil, Kanzler Olaf Scholz hat sich auch schon früher eher kritisch gegenüber Klebeaktionen und Straßenblockaden geäußert, wie hier in einer Podiumsdiskussion mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Denn es reden alle nur über die Aktionsform, es schütteln fast alle den Kopf und das ist irgendwie in die Irre gelaufen. Vielleicht könnte irgendjemand denjenigen, die das machen, mal sagen, dass sie sich was anderes ausdenken soll, das weniger aufregt.
Jetzt hat er nochmal nachgelegt, die Kollegen von Welt TV berichten.
Olaf Scholz bezeichnet die Aktionen der letzten Generation als Zitat daher auch völlig bekloppt.
Das Ganze bei einem Besuch einer Grundschule in der Nähe von Berlin. Derweil scheinen sich die Fronten zwischen betroffenen Autofahrern und Klimaklebern weiter zu verhärten. Nur die wenigsten Autofahrer versuchen es argumentativ.
Wir stehen dafür da, dass wir alle gemeinsam was machen. Nur, wenn ihr die Leute ärgert, die werden nicht hinter euch stehen. Wollt ihr was erreichen? Dann ab in die Innenstadt, vorm Parlament, vorm Rathaus. Es hat keinen Sinn, hier die Leute den ganzen Tag zu nerven.
Viel öfter müssen sich die Klimakleber wüste Beschimpfungen anhören.
Verpiss dich!
Nicht hier!
Es reicht! Sie bleiben jetzt hier, verdammt!
Es gibt die Nerven liegen blank.
Hallo, Leute!
Zum Teil kommt es auch zu tätlichen Übergriffen. In Berlin hat ein Autofahrer gerade erst einer Aktivistin mehrfach auf die an der Straße festgeklebte Hand getreten. Gewalt löst keine Konflikte. Und man gewinnt den Eindruck, dass die Auseinandersetzungen zwischen Autofahrern und Klimaklebern bald schon die nächste Eskalationsstufe erreichen könnten. Die letzte Generation hat übrigens gestern Nachmittag noch die SPD-Parteizentrale in Berlin mit orangener Farbe besprüht und dazu folgende Erklärung auf Twitter verbreitet.
Herr Scholz, wie können Sie es wagen, sich vor die Kinder zu stellen, deren Zukunft Sie gerade vernichten und davon zu sprechen, dass Sie Protest gegen Ihre zerstörerische Politik völlig bekloppt finden?
Dem Berliner Tagesspiegel liegt übrigens ein geheimes Strategiepapier der letzten Generation vor, in dem angekündigt wird, ab Mitte Juli eine Art Sommerpause mit Straßenblockaden einzulegen. Auch die militantesten Klimaaktivisten brauchen mal eine Pause und wir definitiv auch. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Jörg Dittrich ist Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks und unser Gast im Podcast ist er auch. Beim Thema Wärmewende sieht er viele offene Fragen.
Ich hoffe, dass die Bundesregierung die Zeit nutzt, um diese Fragen zu beantworten. Förderkulisse, Stromkabel, sind die Wärmepumpen da, sind die Leute da? Das muss alles vorher geklärt sein, damit nicht Angst und Not entsteht.
Börsenreporterin Anne Schwedt erklärt den neuen Superdeal von Apple. Eine Oma aus Amerika hat mit ihrem Enkel die Reise ihres Lebens gemacht und die unbeliebteste Uhr Deutschlands wird 85 Jahre alt. Deutschlands Handwerker müssen heute fleißiger sein als je zuvor. Es gibt zu wenige davon und die Arbeit wird immer mehr. Selbst wenn das Haus Stein auf Stein gebaut ist, dann muss ja bald noch die Wärmepumpe dran. Für die Wärmewende der Ampelregierung braucht es nicht nur Gesetze und Bürokratie. Es braucht Männer und Frauen, die mit ihren Händen und ihrem Know-how das alles umsetzen und einbauen und festschrauben. The Pioneer-Chefredakteur Michael Bröker hat Jörg Dittrich ins Studio eingeladen, um zu erfahren, ob das alles klappen kann und wo die Probleme liegen. Der Mann ist seit diesem Jahr der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks. Er selbst ist Dachdeckermeister aus Dresden und Geschäftsführer des Familienbetriebs, den es schon seit über 100 Jahren gibt. Der Mann kennt den Pulsschlag des deutschen Handwerks. Hören wir, was er zu sagen hat.
Einen schönen guten Morgen hier bei uns im Pioneer-Podcast zum ersten Mal. Herr Dittrich, guten Tag.
Hallo, ich grüße Sie.
Handwerk hat goldenen Boden, heißt es so schön. Stimmt das eigentlich aktuell, die dicken Auftragsbücher durch die politisch induzierte Energiewende?
Auch das Handwerk hat Sorgen wie viele andere, aber prinzipiell muss ich dafür eintreten, dass Handwerk goldenen Boden hat, sonst will ja keiner ins Handwerk kommen.
Aber ist so, oder? Die Handwerksbetriebe wissen im Moment nicht, wohin mit ihren Aufträgen und sie können sie gar nicht abarbeiten?
Das ist ganz unterschiedlich. Dort, wo die Kostenschübe Probleme bereiten, zum Beispiel den Nahrungsmittelgewerken, da ist es schwieriger, oder bei den Friseuren. Und es gibt die Klimaberufe, die aufgrund der politischen Entscheidungen sehr viel zu tun haben.
Wie viel sind das? 1 Million Handwerksbetriebe gibt es in Ihrem Verband. Wie viele haben da direkt mit der Energiewende, mit der Wärmewende zu tun?
Anzahlmäßig ist es fast die Hälfte der Beschäftigten, 2,5 Millionen Menschen, die mit der Energiewende etwas zu tun haben. Und von den 1 Million Betrieben sind es vermutlich so um die 350.000.
Finden Sie es richtig, was das Bundeswirtschaftsministerium als Gesetz eingebracht hat, die Bundesregierung jetzt beschlossen hat, ab 2024 die Wärmewende, Einbau von meistens dann wohl doch Wärmepumpen, die zu 65% aus Ökoenergien stammen. Schaffen wir das? Ist das der richtige Weg?
Ich glaube, dass die Gesellschaft entschieden hat, diesen Weg gehen zu wollen. Es ist also nicht meine Aufgabe zu werten, ob der Weg der richtige ist. Für mich ist wichtig, oder für den Handwerker, ob der Plan funktioniert. Und da gibt es größere Sorgen, weil wir nur über die Anzahl der Wärmepumpen sprechen und nicht über die Begleitumstände.
Klären Sie uns auf, was meinen Sie konkret?
Wir brauchen für Wärmepumpen gedämmte Häuser. Wir brauchen Stromkabel, die ausreichend dimensioniert sind. Auch das ist nicht überall der Fall. Wir brauchen die Wärmepumpen. Wir sprechen von der Förderkulisse. Ist die denn da? Sie ist momentan noch nicht da. Und all das verunsichert die Menschen bis hin zu der Frage, haben wir denn genügend Handwerkerinnen und Handwerker? Haben wir eine Wärmebedarfsplanung für die Städte? Es sind viele Nebenthemen, die jetzt mitgedacht werden müssen, wenn wir Jahrzehnte von diesem Gesetz profitieren wollen. Und das haben wir momentan nicht, diese Antworten.
Die Handwerker haben wir auch nicht?
Die Handwerkerinnen und Handwerker könnten die Wärmepumpen einbauen, aber gemessen an den Begleitthemen, Sanierung von Gebäuden, was da alles noch zusätzlich nötig ist, werden wir tausende zusätzliche Kolleginnen und Kollegen benötigen.
Ist es die alternativlose Technologie, von der der frühere Staatssekretär Patrick Greichen ausgegangen ist?
Ich bin Dachdeckermeister und würde mir nicht das endgültig zutrauen. Fakt ist, dass jetzt im Gesetz wenig Technologieoffenheit da ist, die wir anmahnen. Nach meinem Wissensstand ist auch es geändert worden schon jetzt im Entwurf. Bisher war es so, dass auch der Tischler seine Holzabfälle nicht mehr nutzen durfte zum Verheizen. Was natürlich Irrsinn ist, weil das ist da, das Material. Dann muss der das auch nutzen können, technologieoffen. Das ist ein ökologischer Stoff und diese Abfälle können genutzt werden zum Heizen.
Und es gibt jetzt eine EU-Richtlinie zu einem bestimmten Gas, wo Sie sagen, naja, das könnte auch noch problematisch werden für unsere Wärmepumpen. Was ist das ganz konkret?
Die Europäische Union diskutiert die F-Gase-Verordnung. Das sind diese klimaschädlichen Kältemittel, die wir aus den Autoklimaanlagen kennen, die aber eben genauso in den Wärmepumpen verwendet werden. Wenn diese verboten werden, dann könnten heute neu eingebaute Wärmepumpen in wenigen Jahren als nicht mehr wartungs- und reparaturfähig eingestuft werden. Das wäre natürlich der Super-GAU für diese Menschen, die dort investiert haben. Auch das muss geklärt sein, bevor man sich diese Pumpen einbaut.
Das heißt, der Plan ist nicht ausgegoren. Ich fasse das richtig zusammen, was Sie da gerade gesagt haben.
Das würde ich nicht mal so hart sagen, sondern es müssen diese Fragen alle beantwortet werden. Und deswegen bin ich froh, dass der Bundestag die erste Lesung verschoben hat, damit all diese Fragen beantwortet werden können. Ich hoffe, dass die Bundesregierung die Zeit nutzt, um diese Fragen zu beantworten. Förderkulisse, Stromkabel, sind die Wärmepumpen da? Sind die Leute da? Das muss alles vorher geklärt sein, damit nicht Angst und Not entsteht.
Klingt aber nicht danach, dass Sie es für realistisch oder wünschenswert sogar erachten, 1.1.2024.
Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass diese Fragen bis Ende Dezember alle geklärt sind.
Einerseits finde ich kaum Handwerker, wenn ich im Baubereich, im Haus, in der Wohnung was machen will. Manche gehen schon gar nicht mehr ans Telefon und nehmen gar keine Aufträge mehr an. Auf der anderen Seite, wenn ich dann ein Angebot bekommen habe, gerade eins für Bodenverlegung bekommen, konnte ich nicht mehr aus dem Staunen herauskommen, so teuer war das. Ist das Handwerk eigentlich noch bezahlbar, wenn ich dann eins kriege?
Das Handwerk hat mit Kostenschüben aus allen Richtungen zu kämpfen. Material, Sozialversicherung, Energiepreise und auf die meisten dieser Kostenschübe haben wir keinen Einfluss. Es kann dem Handwerk nicht egal sein, wenn die Leistung unbezahlbar wird. Wir gefährden damit auch den sozialen Frieden. Deswegen muss das Handwerk von bürokratischen Lasten entlastet werden. Wir müssen unsere Sozialsysteme anschauen. Der Lohn, die Sozialsysteme hängen zu stark am Lohn. Das muss nicht komplett entkoppelt werden, aber es muss gebremst werden. Man könnte beispielsweise sagen, dass man die berühmte 40% Sozialversicherungsquote gesetzlich normiert, damit Handwerksleistung auch für einen normalen Bürger bezahlbar bleibt.
Das ist mal der Plan gewesen, der Große Koalition, dass die Sozialversicherungsbeiträge nicht über die 40%-Grenze kommen sollen. Wir schrauben gerade ganz knapp dran, glaube ich.
Sind drüber jetzt.
Wir sind schon drüber und zugleich erwartet die Politik einen höheren Mindestlohn. Noch in diesen Monaten wird er beschlossen, 12, 13, 14 Euro könnte es am Ende werden. Was heißt das dann für Ihre Unternehmen?
Es bedeutet einen weiteren Kostendruck. Und ich möchte, bevor wir über den Kostendruck sprechen, vielmehr darauf eingehen, dass Deutschland durch die Sozialpartnerschaft stark geworden ist. Wir haben bisher zwei gesetzliche Eingriffe gehabt. Es steht mir nicht zu, das negativ zu beurteilen, aber mahnend möchte ich fragen, wie wollen wir die Sozialpartnerschaft schützen, wenn der Gesetzgeber immer wieder in die Mindestlohnfindung eingreift? Was ist falsch daran, wenn es eine Mindestlohnkommission gibt, die einen klaren Auftrag hat und die noch nicht mal gescheitert ist und schon vorher reden wir hinein? Das macht mir Sorge. Ich würde mich freuen, wenn alle, die in Sozialpartnerschaft leben, belohnt werden.
Sie würden und müssen die Handwerker besser bezahlen. Wollen Sie das, weil Sie doch auch zugleich einen enormen Fachkräftemangel haben? Etwa jede 10. Azubi-Stelle im deutschen Handwerk kann nicht besetzt werden. Das heißt, es ist ja nicht so, als wenn die jungen Leute aus den Schulen in die Handwerksbetriebe strömen. Ihr müsst es ja attraktiver machen, den Job. Da wäre ja eine höhere Bezahlung sinnvoll.
Das Stereotyp, dass Handwerksberufe per se schwierig und schlecht bezahlt sind, muss aus den Köpfen, weil es nicht stimmt. Gleichzeitig müssen wir unseren Kolleginnen und Kollegen mehr Geld bezahlen, damit die Berufe attraktiv sind. Und das geht nur, wenn die Leistung für den Kunden bezahlbar ist. Und dort ist dieser Vergleich, dass wir im Gegensatz zur Industrie mit zwei Zementsäcken mit der Industrie um die Wette rennen auf den Schultern. Wir können diesen Wettkampf nicht gewinnen, wenn die Sozialkosten und die bürokratischen Kosten uns erdrücken.
Aber nochmal das Thema Fachkräfte. Wie lösen Sie das? Wo ist im Schulsystem oder in den Köpfen der Eltern mal weg von der Politik das Problem? Alle wollen Abitur, alle wollen ihre Kinder zum Abitur schicken und sagen aber dann, naja, der Nachbar kann doch gerne mal einen Meister machen und eine handwerkliche Ausbildung ist doch wichtig, aber mein Kind doch muss doch Abitur machen.
Das Abitur ist nicht unser Ansatzpunkt. Ich finde das ganz toll, wenn ganz viele Abitur machen. Die Frage ist, ob sie entsprechend ihrer Talente dann eine berufliche einen Weg einschlagen. Und da war es bisher so, dass nur Studienberatung an Gymnasien stattgefunden hat. Es muss aber eine Berufsberatung stattfinden. Mein Sohn war an einem Gymnasium und bekam dann einen Zettel und sollte eintragen, was er für einen Studienwunsch hat. Und da hat er dann reingeschrieben, Dachdecker.
Sie sind selber gelernter Dachdecker. Sie haben einen Dachdeckerbetrieb, 100 Mitarbeiter inzwischen. Machen Sie Werbung mal für Ihren Beruf. Warum sind Sie Dachdecker geworden?
Das Gefühl, wechselnde Einsatzorte zu haben, hat mich besonders gereizt. Und für die Zuhörer, wenn es geregnet hat und es hat aufgehört, dieser Duft der frischen, feuchten Luft, das fand ich irgendwie immer ein Zeichen von Freiheit und habe mich schon danach gesehnt, als ich noch in stickigen Schulzimmern gesessen habe.
Interessant, weil die öffentliche Debatte rund um das Thema Dachdecker war ja geprägt in den letzten 20 Jahren eigentlich nur durch das Negativbeispiel, der Mensch kann sicherlich nicht bis zum Rentenalter arbeiten. Da wurde der Dachdecker immer wieder herangezogen.
Das Beispiel hat mich immer geärgert, weil das Problem des Dachdeckers nicht gelöst wurde. Er ist schon mit 60 berufsunfähig, wenn man die Statistik betrachtet. Und wir mit dieser Begründung dann andere Berufsgruppen vorher in Rente geschickt haben. Und natürlich muss es unser Ziel sein, dass auch Dachdecker die Chance haben, ihre Regelaltersgrenze in Arbeit zu erleben. Dazu müssen wir Erleichterungen finden und uns Gedanken machen, wie man einen Beruf noch ausüben kann, wenn man schon älter ist.
Herr Dittrich, das war ein Plädoyer fürs Handwerk in Kürze und in Knappheit. Ich glaube, dass der Stresstest steht Ihnen und Ihren Unternehmen noch bevor. Ich bedanke mich für diese Aufklärung an diesem Morgen. Vielen Dank fürs Interview.
Ich danke Ihnen.
Hallo, mein Name ist Laura Block. Ich bin Redakteurin für Ihren Lieblingspodcast. Jeden Tag recherchieren wir die spannendsten Themen, treffen uns mit interessanten Menschen, suchen nach Geschichten, die erheitern und uns und Sie zum Schmunzeln bringen. All das machen wir aus Leidenschaft. Aus Leidenschaft zum Journalismus und aus Leidenschaft, gute Geschichten so zu erzählen, dass Sie von diesem Podcast mindestens genauso begeistert sind wie wir. Mit dieser Leidenschaft kann man im besten Fall auch Preise gewinnen. Wenn Sie diesen Podcast mögen, unsere Arbeit unterstützenswert finden, dann stimmen Sie doch beim Deutschen Podcastpreis für uns ab. Den Link dazu finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Jede Stimme zählt, auch Ihre. Vielen Dank.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da reden alle über den Superdeal von Apple. Mehr dazu weiß meine Kollegin Anne Schwedt in New York. Guten Morgen, Anne.
Hi, Chelsea.
Gestern gab Apple bekannt, dass das Unternehmen in die Chip-Produktion einsteigen möchte. Was genau hat Apple geplant?
Ja, genau. Und zwar will Apple Teile für Chips in den USA entwickeln und herstellen lassen. Das soll durch einen milliardenschweren Deal mit dem Chip-Konzern Broadcom möglich werden. Es gab noch nicht viele Details zu dem Deal, aber es soll auf jeden Fall unter anderem Bauteile für 5G-Funktechnik umfassen. Mit dem Deal macht Apple ein deutliches Statement, dass es seine Investitionen in die US-Wirtschaft erhöhen will. In der Mitteilung von CEO Tim Cook hieß es, Apple glaube unerschütterlich an die Zukunft Amerikas. Bisher lässt Apple ja einen Großteil seiner Teile und Geräte in China herstellen. Allerdings haben sich ja zuletzt die geopolitischen Spannungen mit dem Land verschärft. Und es gab auch von der US-Regierung immer wieder den Appell an die Konzerne, sich unabhängiger von China zu machen. Ein erster Schritt von Apple war ja auch schon, Mac Pro Computer nicht mehr in Asien, sondern in Kalifornien zu produzieren. Und einiges wurde auch schon von China nach Indien verlegt. An der Wall Street wurde der Deal vor allem von Broadcom super aufgenommen. Da schloss die Aktie mit einem Plus von 1,2%. Die Apple-Anleger fanden es aber erstmal nicht so super. Die befürchten offenbar, dass die Produktion dadurch teurer werden könnte. Da schloss die Aktie mit einem Minus von 1,5%.
Für das Empfehlungsportal Yelp gab es gestern an der Wall Street auch noch ein dickes Plus. Warum ist die Aktie im Aufschwung, Anne?
Ja, genau. Da gab es einen Plus von 5,7% bei der Aktie. Zwischenzeitlich stieg die sogar über 10%. Die Euphorie wurde ausgelöst, nachdem der aktivistische Investor TCS Capital Management mit einer Position von 4% bei Yelp eingestiegen ist. Damit ist der Investor jetzt einer der größten Aktionäre. Er sagte, Yelp sei schockierend unterbewertet und könnte für mehr als das Doppelte verkauft werden. Das Unternehmen sollte also einen Verkauf in Betracht ziehen oder sich mit der Online-Service-Plattform Angie zusammenschließen. Dadurch könnte ein Riesenplayer im Home-Service-Markt entstehen. Angie bietet ja genauso wie Yelp auch an, Kunden zu helfen, Handwerker und andere Services wie Renovation für zu Hause zu finden. TCS war schon als Investor bei Angie dabei, kennt also das Business sehr gut und glaubt, dass durch einen Zusammenschluss jetzt super Synergien entstehen könnten. Die Anleger von Angie finden die Idee jedenfalls super. Auch da gab es einen Aktienplus und zwar von 7,2%.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass heutzutage viele Enkelkinder nur selten Zeit mit ihren Großeltern verbringen. Doch der Amerikaner Brad Ryan zählt wohl nicht dazu.
Grandma Joy's road trip, as they call it on social media, began after Brad found out his grandmother had never seen a mountain before.
Denn als Brad hörte, dass seine Oma noch nie einen Berg in ihrem Leben gesehen hatte, wusste er, was zu tun ist, ein gemeinsamer Roadtrip durch die USA. Ihr Ziel waren die insgesamt 63 Nationalparks im Land. 7 Jahre hat es gedauert, bis sie alle Parks bereist hatten.
This land is your land, this land is my land, from California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream.
Die mittlerweile 93-jährige Grandma Joy hat inzwischen wahrscheinlich mehr vom Land gesehen als die meisten Amerikaner.
I just thought it'd be fun. Gee whiz, just because I'm old means I can't do anything.
Grandma Joy hat das Reisefieber gepackt, denn Pläne für ihren nächsten Trip hat sie bereits auch schon. Dieses Mal soll es nach Kenia gehen, natürlich mit ihrem Enkel Brad.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass man auch schon in den 50er Jahren in Deutschland nur schwer einen Parkplatz gefunden hat.
Die Parkuhr selbst ist ein gutes Mittel, den Dauerparker zu vertreiben, der selbstverständlich nicht auf die Straße gehört. Wir haben wohl die Absicht, solche Uhren aufzustellen, die praktisch 20 Parkvorgänge ermöglichen in der Zeit, wo ein Dauerparker diesen Stand in Anspruch nimmt.
Doch eine Lösung für dieses Problem wurde schon Jahre zuvor gefunden. Der Amerikaner Carlton Cole McGee aus Oklahoma City erfand die Parkuhr und bekam am 24. Mai 1938, also heute vor genau 85 Jahren, das Patent für seine Erfindung.
Parking was a problem in many cities during the 1930s. Shoppers, often unable to find a spot, had to park blocks away and walk. So Carl McGee, an Oklahoma City newspaper editor and member of the Chamber of Commerce Traffic Committee, came up with the idea of renting a few yards of curb space by the hour. His invention, the parking meter.
Viele Amerikaner erfüllten sich den Traum eines eigenen Autos. Die Folgen waren volle Straßen und eine lange Parkplatzsuche in den Innenstädten. Carlton Cole McGee kam daher auf eine Idee, er mietete Parkplätze an und stellte diese dann wiederum den Autofahrern für wenige Cent pro Minute zur Verfügung. Die Parkuhr war geboren. Knapp 15 Jahre später kam die erste Parkuhr dann auch in Deutschland zum Einsatz, in Duisburg inmitten des Ruhrgebiets. Die lange Eisenstange mit einem ovalen Metallgehäuse an der Spitze gibt es so schon länger nicht mehr. Abgelöst wurde die klassische Parkuhr durch einen modernen Parkscheinautomaten, betrieben durch Solarzellen und bezahlt wird mit einer App. Doch die Idee von McGee von vor über 85 Jahren ist bis heute keinesfalls in die Jahre gekommen. Und das Problem mit der ewig langen Parkplatzsuche, das ist uns auch erhalten geblieben.
Wir drehen schon seit Stunden, wir sind meine Runde. Es trommeln die Motoren, es dröhnt in meinen Ohren. Ich finde keinen Parkplatz, ich komm zu spät zu dir, mein Schatz. Du sitzt bei Kaffee und Kuchen und ich muss weitersuchen.
Ich wünsche Ihnen jetzt einen geduldigen Start in diesen neuen Tag. Mein Name ist Chelsea Speaker und morgen hören Sie hier Gabor Steingart wieder. Same time, same place.
Ich hasse nichts mehr, als mich zu verspäten. Die Sonne brennt und im Auto ist heiß. Ein Hubkonzert wie von 1000 Trompeten. Ich will zu dir, nun steh ich hier so ein Scheiß. Ah, ich drehe schon seit Stunden. An jeder Ecke stehen Politesse, lauern wie Panther zum Sprung bereit. Ihr könnt nicht parken, das Ganze vergessen. Haben alles im Griff, weit und breit. Ah, ich drehe schon seit Stunden. Hier sind meine Runde. Es trommeln die Motoren, es dröhnt in meinen Ohren. Ich finde keinen Parkplatz, ich kann zu spät zu dir, mein Schatz. Du sitzt bei Kaffee und Kuchen und ich such hier rum. Auto fängt an zu kochen, Puls an zu pochen, werde langsam panisch, klitschnass geschwitzt. Es ist nicht zu fassen, solche Automassen haben die kein Zuhause, ich will zu dir. Ah, ich drehe schon seit Stunden, hier sind meine Runde. Es trommeln die Motoren, es dröhnt in meinen Ohren. Ich finde keinen Parkplatz, ich komm zu spät zu dir, mein Schatz. Tritt bei Kaffee und Kuchen und ich kurf hier rum. Herz anzubrochen, werde langsam panisch, klitschnass geschwitzt. Es ist nicht zu fassen, solche Automassen haben die kein Zuhause.